Wie sieht das bei dir aus? Jetzt mit der Gymschließung, ist das bei euch jetzt in der Schweiz auch der Fall?
Zum Glück bei uns in Zürich nicht. Also in Bern ist alles zu. Bei uns bleibt so wie gehabt, einfach halt Maske im Eingangsbereich etc. Aber nicht mal Maske beim Trainieren. Also
Hey, sehr, sehr cool.
dem her eigentlich easy. Aber ja, kann sich schnell ändern. Ja, eben in Bern ist es alles zu für 2 bis 4 Wochen. Und ja, jetzt die Maßnahmen, die sie jetzt gemacht haben, gestern, vorgestern, die sie neu beschlossen haben, wenn die nicht schnell genug Wirkung zeigen, dann wird es natürlich auch wieder geschlossen werden. Aber naja, ich habe immerhin noch das Equipment vom
Ja,
Vorjahr.
ich bin auch gut ausgestattet soweit. Habe jetzt noch mal ein bisschen was nachgerüstet jetzt für den zweiten Lockdown, aber ja, das passt schon soweit. Also allein mit einer Langhantel und einer Bank kann man ja schon so viel eigentlich machen. Also das
Ist so,
sollte eigentlich
ja.
ganz gut funktionieren.
Ist bei euch wieder zu, oder wie?
Wie bitte?
Bei euch wieder zu.
Ab Montag, genau. Also noch 2 Tage jetzt auf und dann, ja, ab Montag die Gyms dann wieder geschlossen. Weiß jetzt nicht, wie lange. Also man munkelt so einen Monat, aber weiß ja, wie das ist. Wahrscheinlich wird es dann noch mal so ein bisschen verlängert. Also ich schätze mal, für den Rest des Jahres ist erstmal dicht.
Scheiße.
Oh ja. Ja, wie gesagt, mit ein bisschen Equipment ist es eigentlich halb so wild. Wie, wie hast du das gemacht beim ersten Lockdown? Was hast du dir alles geholt?
Ich habe mir geholt einen Rack, einen Power Rack. Und dann habe ich eine Langhantel bis mit Gewicht bis, ich glaube, 190 oder so, 180.
Nice.
Dann Kurzhanteln bis irgendwie 35, aber also bis 35, ich kann muss ja also immer zusammenschrauben, ist halt scheiße.
Ja.
Also es ist fucking mühsam, aber immerhin. Eine Bank. Oder habe ich noch mit so Kletter-Equipment, kann ich dir auch empfehlen. Noch so ein Kabelzug gebastelt.
Ah, ja. Stimmt, so ein Kabelzug ist easy, ne? Es ist auch gar nicht so teuer, wenn man den bei Amazon holt, irgendwie 50 € oder so. Und
Vielen,
hat man
ne?
dann so einen Pin am unten und dann kannst du da die Plates dann drauf packen. Also ja, ist auf jeden Fall eine ganz nice Sache. Ja, für alle Zuhörer, die jetzt eingeschaltet haben, die hören das wahrscheinlich erst jetzt in 2 Wochen. Ich hatte vor, die Episode am 15. Oktober. Quatsch, warte mal, wo sind wir jetzt gerade? Ne, 15. November natürlich zu releasen, also sind wir da schon mitten jetzt ja, im Lockdown. Also denke ich, ja, dass wir das Thema jetzt heute eigentlich nicht so krass in Fokus nehmen müssten. Ich meine, ja, beim ersten Lockdown hat man da ja auch schon, sag ich mal, sehr, sehr guten Input bekommen. Grundsätzlich ändert sich ja auch von der Trainingsherangehensweise eigentlich nicht viel. So, ich meine, die Prinzipien, die ja für Hypertrophie bestehen, die gelten auch weiterhin. Wir müssen halt schauen, dass wir jeden Arbeitssatz irgendwie möglichst nah ans lokale Versagen irgendwie bringen. Und jetzt muss man halt hier und da halt so ein bisschen kreativer werden. Aber es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, hast du da jetzt gerade noch so ein paar Quick-Tipps auf der Hand, so wie man das vielleicht so ein bisschen leichter hinbekommt, so den Muskel so ein bisschen auszutrainieren, wenn man zum Beispiel vielleicht nicht so viel Widerstand hat, mit dem man hantieren kann?
Jetzt gerade aus. Nee, nicht so wirklich, weil ich habe halt genügend Widerstand. Ich muss das gar nicht so austesten, zum Glück. Aber ja, ich denke schon halt mit so Cluster-Sätzen oder so könnte das auf jeden Fall gut funktionieren. Da wirklich auch einen guten Reiz zu setzen. Wie gesagt, ich Intensitätstechniken machen in diesem Fall auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ja, und auch so equipment-technisch eben, was ich auch noch empfehlen kann. Das heißt, so kleine Dinge, irgendwie besorgt ihr irgendwie so ein paar Bachsteine oder sowas in der Art. Und dann kannst du schon relativ gut, wenn du es gescheit irgendwie platzierst und dass es stabil bleibt, dann kannst du gut Waden trainieren zum Beispiel. Oder auch wenn du es genügend hoch machst, einen Gürtel hast, einfach so ein Gewichtsgürtel oder bei Dips verwendest, kannst du auch noch irgendwie Bell-Squats
Stimmt.
improvisieren. Auch
Ja.
eine gute Idee. Wir haben so einen kleinen Ding. Und neben habe ich gesagt, ich habe meinen Kabelzug nicht mal, siehst du mal richtige Kabelzug, ich habe einfach so Kletterseile und so eine Umlenkrolle. Damit kommst du schon extrem weit. Also ich meine, kannst du dann einfach beim Kletterseil, machst du eine Schlaufe drum, bindest das Gewicht, also halt die Scheibe rein. Und ja, so geht es auch recht gut, muss ich sagen, sehr günstig und wahrscheinlich auch nicht ausverkauft. Weil im Gegensatz zu den ganzen Gym-Equipments, die waren zumindest, wo ich jetzt das Ganze bestellt habe, alles kürzer Zeit ausverkauft. Ich habe wirklich mit Mühe und Not noch das Zeug zusammen kaufen können, wo ich schon ziemlich früh dran war eigentlich. Aber eben so Kletter-Equipment, so Umlenkrolle, ist eigentlich easy. Sollte eigentlich, denke ich mal, schon noch gut bestellbar sein momentan. Also das ist so ein Geheimtipp, vielleicht ein bisschen. Und
mega nice. Ja, ey, das echt, ich glaube, da kommen echt die wenigsten drauf. Und ja, wie du sagst, das denke ich auch noch zu einem guten Preis zu haben. Ich glaube, die ganzen Online-Fitness-Equipment-Händler, die fahren jetzt auch die Preise so ein bisschen hoch. Die wissen natürlich, dass sie jetzt ein gewisses Monopol eben auch haben. Genau. Und da muss man natürlich dann auch ein bisschen mehr blechen. Aber so ein Kabelzug sich selbst zu bauen, ist echt eine sehr, sehr geile Idee. Mega, Jannis. Ja, war schon mal ein cooles Intro. Du hattest ja jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr viel zu tun. Du hast dein Medizinstudium soweit abgeschlossen, wie ich das mitbekommen habe. Du hast jetzt das Ergebnis noch nicht, aber ich denke, man kann dir hier... Hast du es?
Ja, ich habe es verstanden, ja.
Ey, Gratulation, Mann. Richtig geil. Sehr, sehr nice. Und ja, hatten ja im Vorfeld auch schon ein bisschen kommuniziert gehabt. Hast auch gesagt, dass das enorm viel Aufwand für dich war. Du hast jetzt auch dein erstes Paper publiziert. Das hattest du mir im Vorfeld schon geschickt. Ich habe es nicht komplett durchgelesen, aber ja, zumindest mal den Abstract und so überflogen. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da können wir im weiteren Verlauf der Unterhaltung auch gerne nochmal drauf zurückkommen. Wie war das jetzt so während der Prüfungszeit für dich? Musste da das Training vielleicht auch so ein bisschen eine untergeordnete Rolle für dich einnehmen?
Auf jeden Fall. Also sagen wir, anfangs habe ich einfach so trainiert, als wäre nichts. Also mit der Zeit wurde das Stresslevel so hoch, dass ich einfach schon bereits nach 2,5-3 Wochen dann schon zum Overreaching war. Also wirklich absurd schnell. Weil der Generation ist einfach nicht mehr dieselbe. Also der Schlaf war auch nicht mehr so gut und der Stresslevel die ganze Zeit hilft überhaupt nicht. Habe dann das Volumen reduziert und hier und da ein paar Rest-Days mehr eingebaut. War auf jeden Fall eine gute Idee eigentlich schlussendlich, weil ich musste so machen. Ich meine, kannst du nicht irgendwie so mit einem Volumen trainieren, wo du eh noch 2 Wochen wieder deloaden musst, sag ich mal. Hat keinen Sinn. Und was ich auch sagen muss, ich habe schon versucht, so weiterhin so im Überschuss zu sein. Das Ding war, mein Gewicht ging kontinuierlich nach oben. Habe aber gemerkt, dass ich wahrscheinlich die komplette Zeit monatelang auf Maintenance war und das alles nur Stressgewicht war, weil nach der Prüfung innerhalb von ein paar Tagen droppte das Gewicht wieder auf das Gewicht runter, was ich vor dieser Phase überhaupt hatte.
Crazy.
Also vor dieser Phase war ich noch, habe ich meine Diät beendet, habe eine längere Diät gemacht, war so bei 93 irgendwas. Bin dann im Verlauf der Prüfung, trotzdem, dass ich irgendwie die Kalorien jetzt nicht irgendwie erhöht habe, so klar. Ich bin dann extra noch ein paar Mal spazieren gegangen, um die Schritte ein bisschen gleichmäßig zu halten. Ungefähr, wenn du den ganzen Tag halt vor dem Laptop sitzt oder vor den Büchern sitzt, verbrennst du viel weniger. Habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, als hätte ich irgendwie einen krassen Überschuss gehabt. Laut Trend des Gewichtsverlaufs war es aber trotzdem in knapp 300 Kalorien Überschuss, was ich mir schon dachte, das ist irgendwie komisch, das ist schon extrem viel, weil ich habe nichts verändert praktisch. Dann bin ich bei so 96 irgendwas gelandet schlussendlich, so 3 Kilo hoch innerhalb von so 5 Monaten etwa.
Okay.
Und daneben ein paar Tage nach der Prüfung war ich wieder bei 93 irgendwas.
Wow.
Das ist nachgeblieben. Also weißt du, es ist irgendwie so gewesen, dass ich irgendwie dann nach der Prüfung gegessen habe oder irgendwie keine Ahnung was gemacht habe. Es war einfach, kaum war das Stresslevel weg, war das Gewicht auch wieder. Und ich kenne es bei mir auch von der Wettkampfdiät. Da bin ich auch jemand, der extrem viel Wasser zieht, wenn das Defizit zu hoch ist, zu viel Stress. Ich habe das schon extrem viele Male bei mir so gehabt. Auch dann machst du einen Diet Break oder einen Deload mit Diet Break oder nur schon ein paar Refeed-Tage, wo dich ein bisschen wieder entspannen kannst. Und dann droppt das Gewicht bei mir regelmäßig. Eigentlich, ja, ist ein bisschen schade, weil ich halt monatelang da eigentlich wirklich auf Maintenance war. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich in den Monaten wirklich großartig was sich getan hat. Also auch von Kraft, der Kraftprogression ging da eigentlich nicht so viel. Bisschen was, optisch wenig, in gewissen Muskelgruppen ein bisschen was, in gewissen gar nichts eigentlich. Umfangstechnisch hat sich das auch dann bestätigt, da ging auch praktisch nichts. Ja.
Sehr, sehr interessant. Also so eine Case Study habe ich jetzt auch noch nicht gehört tatsächlich. Aber ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Erkenntnis in der Hinsicht. Was ich auch interessant fand, ist, dass ja du da doch dann sehr, sehr schnell eben auch die Auswirkungen vom Lernstress, sage ich mal, gemerkt hast. Oft glaube ich, dass viele Athleten auch, sage ich mal so, Stress abseits vom Training nicht so ganz an sich heranlassen wollen und dass man, sage ich mal so, die Arten von Stress immer so ein bisschen versucht zu separieren, dass man dann sagt so, hey, ja, ich habe jetzt vielleicht gerade mehr im Job oder in der Schule, in der Uni oder so zu tun, aber das beeinflusst mich ja nicht direkt physiologisch, also es ist ja nicht ein direkter physiologischer Stress, sondern vielmehr auch irgendwo psychologischer Stress, aber wir wissen natürlich, wir können das Ganze nicht nur von psychologischer Seite betrachten, sondern die Psychologie macht da natürlich auch immer einen sehr, sehr großen Teil aus. Und wenn der psychologische Stress da auch höher ist, dann wird das wiederum auch Auswirkungen auf den physiologischen Stress zwangsläufig haben. Und ich meine, du hast es am eigenen Leib gemerkt und ich kann das auch wirklich nur so unterschreiben. Also ich merke das zum Beispiel auch immer, wenn ich halt wirklich jobtechnisch sehr, sehr viel zu tun habe, dass es sich natürlich in erster Linie erstmal auf die Psyche auswirkt und dann weitergehend natürlich auch irgendwo auf die Physiologie. Also ich glaube, man muss halt wirklich immer so diesen Gesamtstress, der auf einen wirkt, so betrachten und dann nicht irgendwie so in Schubladen denken und dann, ich sag mal, diesen Trainingsstress nur in Isolation sehen, sondern ist schon, schon ganz witzig.
Schlussendlich, ob du jetzt eine Cortisol-Spiegelerhöhung hast um 200% durchs Training, durch zu viel Training, zu viel Aktivität oder durch halt Stress sonst, spielt dann schlussendlich nicht so eine große Rolle auf den Körper. Also klar, wenn du halt den Stress durch das Training und Aktivität hast, hast du halt noch irgendwelche sagen wir mal Muskelschäden etc., die repariert werden müssen, klar. Schon noch ein bisschen was anderes vielleicht, aber trotzdem, also diese Stressauswirkungen sonst, auch wenn der Schlaf scheiße wird, also wenn du nicht mehr gut schläfst, weil du gestresst bist, aufgrund von Prüfungen, Arbeit etc., ist dann nicht optimal für eine Generation. Du könntest auch halt, wenn du keinen Stress hast, einfach ein paar Stunden weniger schlafen, kommt dann etwas gleicher raus. Also dass das nicht optimal ist, ist auch wieder irgendwie logisch, aber eben da wirklich dazu groß zu separieren, ist natürlich nicht sinnvoll, denke ich. Also macht null Sinn für mich, aber was ich auch sagen muss, ich habe auch erstaunlich spät erst daran gedacht, dass ich vielleicht mein Training ein bisschen anpassen muss. Weil ich dachte so, easy, ich esse ja genug, muss nicht früh aufstehen, was kann da schon groß jetzt Problem sein, ne? Aber ja, und dann trainierst du zweimal Wochen und plötzlich bist du im Overreaching und denkst so, das kann doch nicht sein, Mann.
Wie hast du das gemerkt? Overreaching ist ja jetzt in der Sportwissenschaft so definiert, dass du einen Abfall deiner Performance eben erfährst und das halt eben auch über mehrere Einheiten. Also das wäre jetzt zum Beispiel nicht einfach nur so mal ein schlechter Tag, sondern du bist halt einfach generell in einem Zustand, wo die Regenerationskapazitäten deiner Muskelpartie oder deines Körpers einfach wirklich überschritten werden. War das also bei dir auch wirklich so der Fall, dass die Lifts durchweg abgefallen sind oder war das vielleicht auch nur in ein paar Muskelgruppen oder auch nur in ein paar Übungen der Fall, dass du das gemerkt hast?
Ja, also richtig abgefallen sind sie schon nicht im Sinne von, dass ich irgendwie weniger Gewicht nehmen musste oder so. Aber was ich halt gemerkt habe, ist, dass ich zum Teil, der Muskelkater hat viel länger gedauert. Also ich hatte teils Trainings, wo ich ins Training ging mit schon Muskelkater von der Muskelgruppe, die ich jetzt trainieren würde. Was vorhin eher nicht der Fall war. Plus auch, dass ich auch die Reps nicht mehr steigern konnte und in gewissen Übungen teils dann für die gleichen Reps eine leicht höhere RPE sogar hatte. Also insofern ist es schon so ein gewisser Leistungsabfall, aber eher subtil. Ich konnte meine Leistung einfach nicht mehr steigern und je nach Tag war die teils in gewissen Übungen sogar ein bisschen geringer. Also das war eigentlich schlussendlich der Punkt. Plus, ich habe mich halt selbst so systemisch komplett kaputt gefühlt, immer müde, keine Motivation, ich hatte null Bock mehr aufs Training, wirklich null. Ich hatte wirklich keine Lust mehr, irgendwie mich da noch irgendwie zu quälen oder so. Schlaf wurde auch schlechter etc. Also solche Dinge habe ich einfach gemerkt, ja. Also jetzt nicht mal mit der Leistung, die war schon dann auch der ausschlaggebende Punkt, wieso ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Weil keine Motivation, klar, wenn du irgendwie so eine Stunde lang gelernt hast, hast du vielleicht keinen Bock, dich nochmal irgendwie da konzentrieren zu müssen für ein, zwei Stunden. Das könntest du auch so irgendwie noch irgendwie begründen oder irgendwie schlechter Schlaf und bla bla, könnte also auch prüfungsassoziiert sein und nicht unbedingt mit Overreaching was zu tun haben, aber schlussendlich, als dann die Leistung einfach nicht mehr hochging und dann in einigen Trainingseinheiten sogar in gewissen Übungen vielleicht leicht tiefer war, oder sich zumindest das Ganze. Sagen wir jetzt mal, wenn ich irgendwo eine RP 9 bis 10 hatte, die nächste Woche auch wieder 9 bis 10 hatte, hat sich das trotzdem dann schwerer angefühlt, auch wenn ich schlussendlich dann etwa das Gleiche geschafft hätte. Also einfach das RP, also ich sage jetzt mal, also eigentlich das RIR, also wenn ich jetzt noch eine Rap irgendwie vorig hatte, eine Übung, das nächste Mal auch das Gleiche gemacht hätte, hätte ich vielleicht auch noch eine Rap machen können, aber es hat sich einfach so viel schwerer angefühlt als letztes Mal. Also irgendwie. Ja, ich musste halt schon vorher quasi ein bisschen grinden, wo es vorhin einfach wie abgestellt hat. So, machst du eine Rap, geht noch gut, und zack, war es weg. Oder?
Ja.
Ja, so habe ich es ein bisschen gemerkt, schlussendlich.
Ja, auch hier wieder viele, viele Faktoren aus verschiedensten Bereichen eben. Also sowohl Trainingsperformance hat ein bisschen gelitten, aber eben auch einfach das Gefühl, vielleicht auch der Spaßfaktor beim Training. Ne? Das ist ja meistens selten so, dass wir ein Overreaching jetzt alleine auf einen Faktor zurückführen können, sondern es sind halt dann immer mehr, sag ich mal, so Symptome aus vielerlei Bereichen. Wie hast du es dann gemacht? Bist du hingegangen, hast dann direkt gedeloadet nach diesen 2-3 Wochen, wo du gemerkt hast, okay, der Trainingsstress, der passt gerade nicht für die regenerativen Kapazitäten? Oder bist du hingegangen und hast dann das Volumen reduziert? Oder wolltest du erstmal reinen Tisch machen, deloaden und dann den Trainingsstress für den nächsten Zyklus anpassen?
Also was mir auch noch, bevor ich diese Frage beantworte, was mir auch noch einfällt, sonst vergesse ich es noch, der Pump war mir auch ziemlich weg. Und wenn du halt laut Gewichtsverlauf 300 Kalorien Überschuss pro Tag hast und auch sonst nicht irgendwie die Ernährung verändert hast, eigentlich eher wahrscheinlich weniger verbrauchst, weil du halt mehr sitzt, wenn dann, und dann der Pump einfach nicht mehr da ist, egal was du machst, dann ist für mich persönlich ist es auch immer ein recht gutes Indiz, weiß nicht, wie es bei anderen ist. Genau, und jetzt, wie ich es gemacht habe schlussendlich, ich habe halt beim ersten Zyklus das nicht so gemerkt. Da habe ich nichts angepasst, weil ich eben halt nicht auf die Idee kam, irgendwie das Training zu verändern. Der Stress wurde natürlich auch immer höher. Je länger die Prüfungsphase andauert, das war nicht einmal die Angst vor der Prüfung. Na klar, bist du nervös etc., aber es war mehr einfach dieses monatelange, monotone Lernen, jeden Tag stehst du auf und du musst lernen.
Klar.
Ich habe dann auch schon auch regelmäßig auch so freie Tage eingebaut, so 1-2 freie Tage pro Woche. Das schon, aber schlussendlich, es ist so zermürbend, wenn du einfach Monate und du lernst eine Woche, noch eine, hast du schlussendlich 10 Wochen gelernt und dann schaust du, ja, wie viel habe ich noch vor mir? Nochmal etwa so 11 Wochen, so danke. So diese letzten. Und ich kenne es halt auch nicht von den Prüfungsphasen zuvor, die waren halt bei mir immer so zwischen 2-4, maximal 5 Wochen oder so. Jetzt halt waren es 5x4, ja, etwa 20 Wochen oder so.
Ja, das ist schon crazy. 20 Wochen ist eine immens lange Zeit. Das ist ja. Also da sieht man auch. Sieht man halt auch nicht immer das Licht am Ende des Tunnels, ne? Vielleicht so dann bei Woche 15, Woche 16, so hast du das Ende langsam in Sicht. Das gibt dann natürlich auch nochmal so einen mentalen Boost, aber hey, so vor allem so die ersten Wochen, wenn du einfach noch siehst, was du alles noch vor dir hast, dann ist das natürlich da auch ja, relativ ernüchternd, ne?
Genau, und dann habe ich halt am Anfang ging es dann noch mit dem Ganzen. Ich habe halt angefangen zu lernen, was völlig ja, dämlich war, rückblickend. Ist mir auch nicht aufgefallen. Ich habe halt mit dem gleichen Pensum und Einstellung gelernt, wie wenn ich eine 3-Wochen Lernphase hätte. Also ich sage auch ganz ehrlich, im ersten Monat habe ich keinen einzigen Freitag gehabt. Ich habe jeden Tag gelernt. Also 7 Tage die Woche, den ganzen Monat. Was rückblickend ultra dämlich war. Also ich hätte lieber 5 Tage, nur irgendwie sogar 4-5 Stunden gelernt und komplett Wochenende immer frei. Hätte mir auf lange Sicht sehr viel gebracht. Aber habe ich nun eigentlich gemacht, ich weiß nicht. Ja, genau. Wenn es was Neues ist und du nicht auf die Idee kommst, vielleicht anders sein könnte, whatever. Und eben beim zweiten Zyklus dann habe ich es dann gemerkt. Ich habe dann einfach das irgendwie drauf geschoben, dass ich einfach zu früh, zu hart rein bin. Also sagen wir so, ab Woche, zwischen Woche 2, 3 habe ich dann halt schon die Gewichte ziemlich erhöht und die Intensität nochmal ein bisschen raufgeschraubt etc. Habe es nach das geschoben ein bisschen. Habe dann einen Deload gemacht frühzeitig. Also nach irgendwie so knapp 3 1/4 Wochen schon. Nach dem Deload habe ich dann wieder begonnen und dann wieder nach 2,5 Wochen habe ich wieder das gleiche Problem gehabt. Ich dachte so, okay, shit, das kann nicht das nur das Erhöhen sein, weil ja, das ist schon komisch. Man hat das nicht mal einen Cycle, wo du halt ein bisschen zu hart trainierst, ein bisschen zu früh dann ans No-Overreaching rankommst und dann deloaden musst. Fair enough, aber eben, wenn das zweimal so hintereinander passiert, nach so kurzer Zeit. Und dann habe ich gedacht, so shit, vielleicht habe ich viel zu viel Volumen gemacht, für das, was ich regenerieren kann. Und habe dann eben das Ganze evaluiert und dann eben diese ganzen Symptome sind mir dann erst richtig aufgefallen, dass sie mit dem zu tun haben könnten. Habe dann das Volumen reduziert für jede Muskelgruppe, aber nicht mal so viel, vielleicht so 2 Sätze pro Muskelgruppe habe ich dann reduziert. Und dann war es schon mal deutlich besser, habe aber durch das immer noch härter wurde, so rein vom Stresslevel her, trotzdem auch wieder nach 3 Wochen mich so ausgelaugt gefühlt. Aber ich habe eigentlich gedeloadet, was ich gemerkt habe, und dann habe ich auch zwischendurch noch ein paar Rest Days mehr eingeschoben.
Ja.
Einfach den Zyklus ein bisschen noch länger zu halten, weil die ganze Zeit immer nur Deload ist auch nicht das war irgendwie.
Klar. Würdest du rückblickend sagen, du wärst vielleicht mit einer kompletten Maintenance-Phase besser bedient gewesen, weil jetzt im Nachhinein sagst du auch, okay, die Fortschritte waren eigentlich nicht vorhanden. Wärst du dann oder würdest du dann rückblickend vielleicht sagen, hey, für die komplette Prüfungsphase oder für den Großteil wärst du dann besser auf Maintenance-Volumen runtergegangen, weil ja, klar, du hast das Volumen reduziert, aber ich sag mal, trotz der Volumenreduktion hat das Ganze ja trotzdem nicht zu den gewünschten Anpassungen irgendwo geführt. Also du warst wahrscheinlich irgendwo so im Niemandsland zwischen MV und MEV irgendwo, wo dazwischen. Ich denke, ja, es hätte sich vielleicht auch angeboten zu sagen, hey, ich mache jetzt mal einen kompletten Zyklus oder ein paar Wochen einfach auch wirklich einfach beim Maintenance-Volumen, dass du einfach wirklich nur deine Adaption plus minus hältst. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch psychologisch für dich ein bisschen einfacher gewesen, wenn du dir da auch nicht, sag ich mal, das Ziel setzt, hey, ich muss jetzt noch eine Progression erzielen oder so, weil ja, hat ja im Endeffekt jetzt auch nicht so gut funktioniert, oder?
Genau. Also ich hätte rückblickend, wenn ich es nochmal machen könnte, hätte ich das Lernen sowieso voll anders angegangen, was dann auch zum deutlich niedrigen Stresslevel geführt hätte, weil ich war am Schluss wirklich ziemlich ausgebrannt, muss ich sagen. Einfach weil es so lange war, dass ich am Anfang viel zu hart reingegangen bin. Und das kannst du halt, du kannst nicht 7 Tage die Woche lernen über 5 Monate, es geht nicht. Also nicht irgendwie so 7-8 Stunden und es geht einfach nicht. Also
nee, klar.
Ich kann es nicht. Jedenfalls hätte wahrscheinlich so am Anfang hätte ich einfach das Ganze ein bisschen lockerer genommen, dass ich versucht hätte, schon ein bisschen Progress zu machen, das Volumen nicht mal so groß reduziert, aber hätte einfach immer wieder mal ein Rest Day hier, Rest Day da eingebaut. Plus, was ich halt auch sagen muss, hätte ich halt nicht so viel quasi so Stressgewicht zugelegt, hätte ich dann vielleicht auch einen Überschuss haben können, der dann auch dazu geführt hätte, dass meine Regeneration sehr viel besser wäre und der Stresslevel sehr viel tiefer wäre und auch das Ganze sonst ein bisschen besser gewesen wäre. Also ich glaube, das hat mich schon noch ziemlich in Bein gestellt.
Glaube ich auch.
Dachte, dass ich fast zu hoch bin mit den Kalorien. Aber eigentlich war ich eigentlich eher zu tief, wenn dann. Ich habe deutlich schon noch was rausholen können und dann halt gegen die Prüfung zu, weil das habe ich auch dann plus minus versucht. Ich habe dann auch in den letzten Monaten dann auch nicht mehr das Ziel gehabt, Progression zu erzielen, sondern einfach nur noch mehr plus minus das zu halten. Und wenn es okay. Progression gibt, ist gut, wenn nicht, dann nicht. Aber habe dafür wahrscheinlich auch wieder noch ein bisschen zu viel Volumen doch dennoch gehabt. Was wahrscheinlich vielleicht gegangen wäre, hätte ich ein bisschen mehr gegessen. Ja, wenn ich halt mehr gegessen hätte, hätte ich halt einen Überschuss gehabt von rechnerisch 500 Kalorien pro Tag. Das wäre für mich dann auch wieder nicht, also ich hätte das nicht gemacht, hätte ich das.
Ja.
Also hätte ich gewusst, dass die 300 Kalorien davon wirklich einfach nur Stressgewichtszunahme sind, so Wasser. Okay, vielleicht hätte ich es gemacht. Aber wenn du halt plötzlich denkst, ja, irgendwie, es geht nicht vorwärts, whatever, dann noch 200 Kalorien obendrauf, wenn du weniger Volumen, denkst du, na. Aber eben, wenn ich das gewusst hätte, dann ja, hätte ich es so gemacht.
Ja. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich meine, das sind Erfahrungswerte und die kannst du sicherlich dann auch für die Zukunft nutzen. Und jetzt bist du ja auch in einer sehr, sehr guten Ausgangslage, würde ich fast sagen. So der Prüfungsstress, der fällt jetzt ab und ja, deine Gyms sind geöffnet. Das heißt, jetzt kannst du dich ja voll in den Aufbau stürzen. Was hast du für 2021 geplant? Vorwettkampf oder was? Wie sieht das aus?
Das Ding ist auch, seit ich jetzt die Prüfung fertig habe, ich habe in den zwei Monaten circa, habe ich schon mehr Progress erzielt als in den letzten fünf. Und scheiße, das ist so.
Glaube ich dir.
Also optisch, umfangtechnisch, whatever, alles. Jedenfalls 2021, es wären eigentlich jetzt ein paar Probekämpfe geplant, ja. Wobei ich inzwischen schon ein bisschen Bedenken habe, ob es wirklich da stattfindet. Wegen den ganzen Covid-19 Reisebeschränkungen, die wahrscheinlich schon noch ein bisschen anhalten werden. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das die zweite Welle die letzte Welle war. Es gibt auch Modelle, die sagen, dass es wahrscheinlich etwa fünf Wellen geben wird. Wobei natürlich jede einzelne Welle eigentlich auf diesem Modell ein bisschen kleiner ausfallen wird mit der Zeit. Also so ist es schon nicht, dass irgendwie es so hardcore weitergeht. Also sollte auf diesem Modell. Aber bis jetzt, dieses Modell trifft erstaunlich oder erschreckend gut zu. Und ich habe auch nicht die Hoffnung, dass es in der absehbaren Zeit für alle verfügbare Impfstoffe geben wird. Daher denke ich, wird es noch eine Frage, ob die Wettkämpfe stattfinden. Aber eigentlich ursprünglich geplant gewesen wären so zwischen 3 und 5 Wettkämpfen. Sagen wir, 5 wäre wahrscheinlich ein bisschen Overkill, 4 wäre wahrscheinlich am nicesten für mich so rein von dem, was ich gerne machen möchte, aber letztendlich werden es wahrscheinlich eher 3 werden, weil, also was also geplant ist, die WM, und dann noch 2 Wettkämpfe zuvor, circa. Ich möchte halt nicht zu viel rumreisen, also nicht mal wegen Covid, nicht mal wegen dem Geld, mehr einfach vom Stresslevel her, also wenn du halt dann Wettkampfform bist, dann noch die ganze Zeit rumreisen und den Jetlag hast, ist halt nicht optimal. Und ich weiß auch nicht genau, ob ich das nachher wirklich gut hinkriegen werde, dann auch top on point zu sein an dem Tag, einfach wegen dem Reisen, weil ich erfahrungsgemäß auch beim Reisen immer brutal Wasser ziehe. Also ich habe wirklich immer, wenn ich in ein Flugzeug steige, lang geflogen bin, ja, also ich habe schon ziemlich Abdrücke von den Socken und so.
Ja.
Habe ich auch gemerkt, immer so. Und bei mir gibt es dann auch immer ein paar Tage, bis ich dann auch wieder optisch irgendwie halbwegs gut aussehe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich reise, wenn ich in guter Form war, ich sehe dann auch gerade scheiße aus. Also bei mir, keine Ahnung, ist halt nun mal so, dass ich sehr schnell so mit dem Wasserhaushalt irgendwie so drauf reagiere, leider. Darum werde ich wahrscheinlich auch wenn ich in die USA reise, genügend früh dorthin gehen, um mich da ein bisschen davon zu erholen vom Reisen. Einfach um dann die Vormacht bringen zu können. Aber eben, wenn ich jetzt die Wettkämpfe machen werde, ich möchte schon eigentlich einen Abstand von nur einer Woche haben zwischen den Wettkämpfen. So. Einfach um möglichst wenig Zeit mit den ganzen Diäten etc. zu verbringen, ja. Weil ja, wenn du irgendwie noch 3 Wochen zum nächsten Wettkampf hast, wieder 3 Wochen, wo dein Sozialleben scheiße ist, wo deine Energie scheiße ist, wo alle um dich herum keinen Bock haben eigentlich und du auch keinen Bock mehr hast, habe ich einfach keinen Bock drauf. Also ich habe das einmal gehabt, 2014 bei den Junioren, als ich an die WM ging, waren drei Wochen dazwischen, zwischen der WM und der Schweizer Meisterschaft, und das war die Hölle. Es war schlimmer als vor der Schweizer Meisterschaft. Das war wirklich das Schlimmste. Dieses Halten fand ich auch. Ich bin auch beim letzten Wettkampf 2017 bin ich zu früh fertig gewesen. Also zu früh. Es war eigentlich geplant, zu früh fertig zu sein. Was sich für einige vielleicht ja, als gute Option anbietet. Für mich persönlich werde ich es nie mehr so machen. Ich werde schon vielleicht noch ein paar Tage Puffer so einbauen, aber ich würde nie mehr irgendwie 3 Wochen, 2, 3 Wochen vorhin on point sein wollen, weil das Halten ist für mich etwa gleich schlimm wie die Diät.
Hab ich ja. Keinen Bock. Die Wettkämpfe müssen dann schon wirklich back-to-back stattfinden, dass sich das dann lohnt, schon, früher fertig zu sein, dann ja, würde sich das auszahlen. Aber wenn du halt dann diese Form wirklich noch über mehrere Wochen erhalten musst, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass es dann wirklich sehr, sehr schleppend alles ist. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin recht zuversichtlich, was so die Wettkampfsaison nächstes Jahr angeht. Ich visiere zum Beispiel auch die Frühjahrssaison an, werde bei der ANBF und bei der GNBF dann noch starten. Jetzt vor kurzem haben ja auch schon wieder Wettkämpfe stattgefunden, natürlich unter ja, so gewissen Auflagen. Also es sind jetzt nicht besonders viele Zuschauer in den Hallen erlaubt, aber ja, soweit denke ich jetzt nicht, dass Bodybuilding-Veranstaltungen unmöglich sein sollten. Also da gibt es ja schon, sag ich mal, Hygienekonzepte, die das auf jeden Fall möglich machen, auch jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Und die könnten natürlich bis 2021, Frühjahr oder Herbst, natürlich nochmal verbessert werden. Also wenn der Verband es will, dann glaube ich, dass das auf jeden Fall möglich ist, das so weit in die Wege zu leiten. Also ich bin da recht positiv gestimmt, aber klar, da muss man natürlich auch ja immer so ein bisschen schauen, ob das Risiko einem wert ist. Ne? Für dich ist es natürlich jetzt auch eine sehr, sehr große Sache, da in die entsprechende Form zu kommen, und du willst dann natürlich auch bei dem Pro-Debüt ja, den entsprechenden Wettkampf dann eben auch voll auskosten, denke ich, ne? Und es ist natürlich schon geiler, wenn da halt eine gefüllte Halle ist, deine Familie, deine Freunde dann eben auch da sein können. Das ist dann halt über einen Livestream vielleicht nicht ganz so gegeben. Ja, aber wir schauen mal, was das nächste Jahr bringt. Und ich glaube, im Frühjahr kann man dann schon mehr sagen, vor allem was die Herbstsaison angeht. Ich gehe auch davon aus, dass du dann im Herbst wahrscheinlich starten wirst, ne? Ja. Sehr, sehr cool. Ja, ich denke, da ja, fiebert Deutschland und die Schweiz so ein bisschen mit, also wird auf jeden Fall interessant werden.
Ja, das Ding ist, ich denke nicht, dass es von den Wettkämpfen, von den Veranstaltern abhängen wird, ob die Wettkämpfe stattfinden. Ich denke einfach halt, wenn du halt internationale Wettkämpfe machst, wird es davon abhängen, wie gerade die Reisebeschränkungen sind, ob jetzt die Schweiz auf der Risikoliste von Land XY ist. Und
das davon stimmt.
Wird es dann abhängen, also deswegen. Ich glaube, wenn dann gerade keine Welle ist in den Ländern, in denen ich ja dann Wettkämpfe bestreiten werde und von dem Land, das ich komme, also der Schweiz, dann könnte es gut klappen. Aber eben, momentan habe ich mich darauf eingestellt, dass es nicht 100% sicher ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt so nach den Prüfungen und so, ich habe das ganze letzte Jahr auch immer wieder so, sag ich gehabt, Masterarbeit, dann Pathologieprüfung, dann bereits lernen wieder auf das Staatsexamen, das war so wirklich, ich hatte nie eine richtige Pause. Ich habe jetzt schon ziemlich lange frei, fühle mich aber noch nicht erholt irgendwie. Also jetzt vor ein paar Wochen konnte ich überhaupt nicht damit anfreunden, überhaupt wieder ein Projekt in Angriff zu nehmen, also vor allem nicht Wettkämpfe, weil Wettkämpfe besonders irgendwie anstrengend sind.
Klar.
Inzwischen kann ich es mir wieder vorstellen, aber eben, ich sag mal so, momentan stresst mich das nicht so sehr, weil ich denke, wenn es keine Wettkämpfe gibt, ja okay, dann habe ich dafür eine easy Zeit und muss nicht wieder irgendwas machen, aber ich denke, wird es schon noch ändern bis Anfang nächstes Jahr, und dann denke ich, habe ich danach wieder die Motivation und richtig Lust, da einzustarten, ja.
Ja, aber ich finde das auch eine sehr, sehr positive Eigenschaft von dir, dass du da auch ehrlich mit dir selber bist und da eben auch den richtigen Zeitpunkt bereit bist abzuwarten. Ne? Es bringt halt auch nichts, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe jetzt die Pro-Card, ich muss jetzt unbedingt starten. Hey, wenn es die Situation einfach nicht hergibt, dann ist es da eben auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, geduldig zu sein, den richtigen Moment abzupassen und halt auch wirklich so ein bisschen in sich reinzuhorchen. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, da sind Bodybuilder ganz gut drin, sage ich mal, so die eigenen Gefühle und Gedanken so ein bisschen zu stigmatisieren, so ein bisschen zu unterdrücken. Ja, weil man sich natürlich auch immer irgendwo, ja, mit diesem Sport so ein bisschen identifiziert, ne? Diese harte Arbeit, die gehört halt, sag ich mal, zum Alltag eines jeden Athleten zu. Und dann gesteht man sich vielleicht auch manchmal einfach nicht so ein, wenn, ja, wenn man doch gerade einfach, ja, so ein bisschen überfordert eben auch mit diesen gesamten, ja, Stressoren ist, die das Leben halt so
Ist so.
bietet. Cool. Ja, ich würde gerne noch über die Paper sprechen, die du jetzt publiziert hast. War das im Rahmen deiner Abschlussprüfung? Oder
Nee,
wie
also
kam
das
das
sagen
zustande?
wir, das eine ist so nur so ein Short Article.
Genau.
Der ist quasi Teil einer Spezialausgabe. Ja, das ist Swiss Journal Sports Medicine, glaube ich.
Richtig.
Heißt es. Sorry, ich weiß
Sport and
nicht.
Exercise Medicine, Switzerland.
Genau, das war das ein bisschen peinlich, das ich nicht mehr gewusst habe.
Ach, alles gut. Ich habe es mir
Aber
auch notiert.
gut. Genau, das war eigentlich so ein Short Article, der eigentlich mehr oder weniger auch aufgrund des Hauptpapers dann entstanden, das Hauptpapers, also drei verschiedene Paper, aber von meinem Review entstanden ist ein Scoping Review, habe ich geschrieben. Das wurde jetzt publiziert beim British Medical Journal Sports Open Sports and Exercise Medicine. Ein Open Access Article, das heißt, Sie könnt den auch ohne gewisse Datenbibliotheken Zugang
Ja,
dazu haben. Also
ich werde es auf
einfach
jeden Fall
nur.
mal in der Beschreibung verlinken.
Genau, gerne. Das ist ein Artikel, also quasi ein Review, ein Scoping Review, die geschrieben haben über das Thema gestörtes Essverhalten und Essstörungen bei männlichen Eliteathleten. Und der Hintergrund ist eigentlich vor allem auch der, dass es bisher keinen Review in der Art gibt, das sich wirklich um dieses Thema kümmert, spezifisch für männliche Eliteathleten. Es gibt Reviews, die sich einfach für männliche Athleten quasi das Thema ist. Und es gibt auch Reviews, wo es einfach über ja, nicht spezifisch männliche Athleten geht. Das gab es bisher noch nie und es ist halt eben auch recht viel evident, dass es bei Männern, vor allem auch bei Eliteathleten, sich vielleicht bei gewissen Dingen anders verhält als bei männlichen Nicht-Eliteathleten und bei weiblichen Eliteathleten und Nicht-Eliteathleten. Schon Unterschiede. Sowohl in der Häufigkeit, also vom Vorkommen von gestörtem Essverhalten, als auch in vielleicht der Pathogenese, also sprich der Mechanismus, wie es überhaupt dazu kommt. Also so ein Kernpunkt wäre, dass bei Eliteathleten das vielleicht eben auch so abläuft, dass du eigentlich ursprünglich deine Leistung verbessern möchtest und dadurch dann auch deine Diät entsprechend anpasst, dein Training entsprechend anpasst, Gewicht abnimmst, weil bei den meisten Sportarten, sage ich mal, hast du einen Vorteil, wenn du ein höheres Muskel-zu-Gewicht-Verhältnis hast, also sprich möglichst wenig Fett, möglichst viele Muskeln. Wie viel Muskeln das jetzt ist, hängt natürlich von der Sportart ab, aber einfach weniger Gewicht ist bei den meisten Sportarten halt ein Vorteil. Und das kann halt so auch möglicherweise dazu führen, dass die Leute sich dann ein bisschen darin verlieren. Sprich, dass sie dann einfach sehen, okay, wenn ich jetzt abnehme, so und so mache, dann habe ich eine Leistungssteigerung. Dann haben sie vielleicht irgendwie ein paar Misserfolge, verpassen die Qualifikation für XY, Olympische Spiele, whatever. Und denken sich halt, okay, was habe ich bisher gemacht, was mir am meisten geholfen hat, meine Leistung zu verbessern? Okay, Gewicht runter. Und dann nehmen sie noch weiter ab. Obwohl dieses, weil das Ding ist halt, Klar, auch wenn du mit weniger Gewicht vielleicht einen Vorteil hättest, wenn deine Regeneration sich verschlechtert und sich das Ganze negativ auswirkt, auch psychisch und auch physiologischer Ebene, sage ich mal, so rein von der Proteinbiosynthese, bla bla bla, dann hast du halt wiederum einen Nachteil. Sprich, das Abnehmen hat wie so einen Punkt, wo es dann nicht mehr vorteilhaft für die Leistung ist. Und es kann halt sein, dass wenn du halt bisher diesen Erfolg, den du hattest, halt mit dem Abnehmen verknüpfst, dass du dann das halt wieder machst, obwohl du dann nicht erkennst, dass das Abnehmen nicht weiter zu einer Leistungssteigerung führen wird, sondern zu einem Leistungsabfall. Beziehungsweise, wenn du das Gewicht gehalten hättest, hättest du dich sogar steigern können. Und wenn du jetzt so weiter abnimmst, kannst du es vielleicht gerade mal halten. Und so kann es halt sein, dass du vom sagen wir, gesunden Spektrum des ganzen Essverhaltens aufgrund des Sportes dann auch so einen negativen, so einen pathologischen Bereich abdriftest, wo es dann halt krankhaft und Nachteil für deine Gesundheit ist. Und ja, das scheint dann halt auch sehr beeinflusst zu sein vom Sport, welche Sportart du hast, gerade auch bei Sportarten, wo die weight sensitive sind. Es gibt Sportarten zu den weight sensitive und nicht weight sensitive. Weight sensitive Sportarten wären zum Beispiel ja, diverse, also sagen wir, Skispringen ist weight sensitive. Dann,
Bodybuilding.
ja, wobei Bodybuilding ja ist auch weight sensitive, aber jetzt, ich würde aber nicht sagen, dass weight sensitive, vielleicht ist so ein Grenzfall, weil Bodybuilding halt die Leistung ist quasi eigentlich eine Optik. Eben die Frage, inwiefern es jetzt Sport ist. Ich würde das
Okay.
wenn dann eher in die Aesthetic Sports Kategorie nehmen, und wobei es da halt dann je nachdem nicht mehr so, also ja, ist es schwierig, ob Bodybuilding weight sensitive ist, weil weight sensitive im Sinne von ja, du darfst weniger Körperfett, aber je mehr Gewicht, desto besser.
Stimmt, also eher vielleicht sowas wie Boxen oder Powerlifting, wo du Gewicht für eine Gewichtsklasse eventuell auch machen
Genau, das
müsstest.
wäre zum Beispiel auch weight sensitive, genau. Dann auch ja, gewisse Ausdauersportarten sind auch sehr also auch gewichtsabhängig, auch beim Radfahren zum Beispiel. Also wenn du da eine gewisse Wattzahl halt ja, treten kannst, sage ich mal, und dann halt 2, 3 Kilo weniger wiegst, bist du halt schneller. Das ist einfach so. Ja, bei diesen Sportarten, das ist in vielen Studien assoziiert mit bei manchen Elite-Sportlern, Elite-Athleten, mit einer erhöhten Inzidenz, Prävalenz von gestörtem Essverhalten. Ja.
Ja, ich habe mir den Artikel, wie gesagt, auch mal so, ja, flüchtig durchgelesen. Ich fand ihn auch sehr, sehr interessant. Ihr seid halt hingegangen und habt dann also nach Ausschlusskriterien dann 80 Studien untersucht, was schon wirklich eine Menge ist. Und da war dann so die Quintessenz, ne, bei männlichen Eliteathleten wurden bis zu 32,5% höheres, ja, Essstörungs- oder gestörtes Essverhalten irgendwo festgestellt als jetzt bei General Population. Und der Faktor, der da am meisten mit Essstörungen in Verbindung gebracht wurde, war halt eben, ja, die Teilnahme an Sportarten, die halt weight sensitive sind, beziehungsweise irgendwie ein bestimmtes Körpergewicht vielleicht für maximale Performance dann, ja, voraussetzen. Und ja, ob man Bodybuilding jetzt dazu zählt oder nicht, ist natürlich auch irgendwo Ziel einer Wettkampfvorbereitung, eben den Körperfettlevel zu reduzieren und
Ja.
dementsprechend sinkt natürlich auch das Körpergewicht. Und ja, ich meine, wir kennen es ja alle so, wenn wir in eine Prep gehen, dann haben wir ja schon irgendwie so ein Gewichtsziel im Hinterkopf. Man weiß halt, okay, ich muss auf dieses Körpergewicht runtergehen, um dann den entsprechenden KFA zu haben. Und das wäre ja in dem Sinne auch irgendwo schon, ja, würde ich sagen, weight sensitive. Und ja, im Bodybuilding ist ja auch schon fast
Ja.
normal, dass jeder, sag ich mal so, zumindest zu einem gewissen Grad ein gestörtes Essverhalten so ein bisschen an den Tag legt. Ich fand es auch interessant, dass da auch so ein bisschen zwischen Essstörung und gestörtem Essverhalten so ein bisschen differenziert wurde. Ich glaube, es wurde ja eben auch von so einem Kontinuum gesprochen, was natürlich auch vollkommen Sinn macht. Ne? Wir haben halt immer so eine gewisse Spanne, wenn wir uns so das Essverhalten eben anschauen, von ja, leichten Symptomen bis hin zu Bulimie oder Anorexie wahrscheinlich. Ja, wie würdest du jetzt so eine Essstörung oder gestörtes Essverhalten definieren? Ich denke auch, dass es jetzt nicht nur physiologisch ist, also dass man sich da jetzt anschaut, okay, was hat das Ganze für Auswirkungen auf die Physiologie, sondern was macht das Ganze auch psychologisch mit einem, oder?
Ja, also das Ganze ist auch noch so auf die ganzen Punkte, die du gerade genannt hast. Dass zum einen, es war nicht nur so, dass die männlichen Elite-Athleten 32% mehr für das Essverhalten hatten, sondern, also der Essstörungen hatten, sondern dass 32% der männlichen Elite-Athleten hatten
Ah
das.
ja, okay, ja.
Also jeder Dritte, bis zu, also je nach Studie halt. Wahrscheinlich, wenn man jetzt da so eine Meta-Analyse machen würde, käme da wahrscheinlich schon eine tiefere Zahl raus. Also deswegen bis zu 32% haben wir auch geschrieben. Wahrscheinlich bewegt sich bei den Männern, man schätzt so rund um die 10%, was schon enorm ist. Wenn du dir vorstellst, dass also wenn du irgendwie, keine Ahnung, Leichtathletik-WM schaust, jeder Zehnte der männlichen Sportler dort eine Essstörung hat oder gestörtes Essverhalten aufweist, ist schon enorm. Dann der zweite Punkt, genau, und jetzt, ob jetzt Bodybuilding weight sensitive ist oder nicht, also ob man es jetzt genau da einordnet oder nicht, ob es so einen Sport einordnet oder nicht. Abgesehen davon, du hast bei Bodybuilding ganz klar durch die Gewichtsabnahme, durch den Körpergewichtsverlust die Gefahr, ein gestörtes Essverhalten zu entwickeln. Und da ist natürlich noch interessant, dass es auch so mit dem RATS, Relative Energy Deficiency Syndrome, hier eine Verbindung gibt. Weil du kannst, wenn du halt eine Essstörung hast, die in Richtung, sagen wir, Anorexie geht oder zu wenig isst, kannst du natürlich aufgrund der niedrigen Energieverfügbarkeit kannst du ein Relative Energy Deficiency Syndrome entwickeln. Also ein Relative Energy Deficiency Syndrome, RATS abgekürzt, beschreibt eigentlich eine Reihe von Anpassungen aufgrund einer zu geringen Energieverfügbarkeit. Also einfach gesagt, du isst zu wenig und dann passieren in deinem Körper ganz viele negative Dinge. Zum einen werden deine Knochensubstanz wird weniger, deine Muskelaufbauregeneration wird eingeschränkt, höheres Verletzungsrisiko und aber auch, also alleine wenn du zu wenig isst über zu lange, kann das zu gestörtem Essverhalten führen. Das dann ein Symptom des RATS ist und nicht quasi ein quasi aus diesen psychischen Gründen vorhandenes gestörtes Essverhalten sein kann. Also das ist sagen wir so, wenn du halt aufgrund von zu wenig Essen gestörtes Essverhalten entwickelst, kannst du einfach mehr essen und dein gestörtes Essverhalten geht weg. Wenn du eine richtige, sagen wir, Essstörung hast, aus gewissen psychischen Gründen, sage ich mal, kann das dann über die Zeit zu einem RATS führen, wo du dann auch diese ganzen negativen Folgen hast. Aber wenn du da einfach die Kalorien erhöhst, per se, wird das dann nicht zwangsläufig dazu führen, dass du kein gestörtes Essverhalten mehr hast. Das heißt, zu wenig Essen über die Zeit kann zu gestörtem Essverhalten führen und umgekehrt. Das eine lässt sich beheben durch die Kalorienerhöhung und das andere eben wahrscheinlich nicht. Das ist noch eine relevante Unterscheidung, denke ich da mal, für alle, die jetzt denken so, oh shit, wenn ich eine Wettkampfdiät mache, dann habe ich auch so ein bisschen gestörtes Essverhalten. Alleine durch das durch die Kalorienreduktion, durch das zu wenig Essen über zu lange Zeit, kannst du gestörtes Essverhalten kriegen. Das hatte ich auch schon bei jeder Wettkampfdiät. Und sobald ich dann wieder erhöht habe mit den Kalorien etc., hat sich mein Essverhalten komplett normalisiert. Auch in der Off-Season null Food Focus, ist Essen gar nicht mehr so wichtig. Ich esse schon gerne, aber ja, es ist halt mehr so ein Muss als ich will unbedingt. Und auf deine Frage zurückzukommen, die du am Schluss noch gestellt hast, wo du jetzt so bisschen das Ganze den Cut-off setzt zwischen gesundem Essverhalten und hochgradig essgestört. Also, wir haben unterschieden im Paper zwischen gestörtem Essverhalten und Essstörungen. Essstörungen definiert man einfach wirklich, wie sie im ICD-10 und im DSM-4-5, neue DSM kommt bald, definiert sind, wo du wirklich so ein Diagnosekriterium hast, du musst diesen Verhalten haben, du musst du irgendwie bei momentan noch bei Anorexie zum Beispiel, Anorexia nervosa, muss der BMI unter einer gewissen Schwelle sein. Was dann im neuen Klassifikationssystem anders sein wird, haben sie den BMI herausgestrichen, was auch Sinn macht, denke ich, wenn du 160 Kilo bist, aber dann eine Magersucht entwickelst, dauert es halt eine Zeit, bis du dann auf einem BMI von irgendwie 16 bist, oder? Also kommt doch dennoch komplett gestörtes Essverhalten aufweisen, dass alle Kriterien sonst erfüllt für eine Anorexie, also dass es rausgestrichen wird, finde ich relativ sinnvoll. Also eben, wie gesagt, Essstörungen sind wirklich genau definiert nach Klassifikationssystem mit diagnostischen Kriterien, die erfüllt sein müssen. Dann gestörtes Essverhalten ist halt alles, was dazwischen ist. Man spricht zum Teil auch von subklinischen Essstörungen, wo du halt einen Großteil der würdest, aber eben nicht auch für eine Diagnose. Und dann reden wir manchmal von subklinischen Essstörungen. Und da gibt es auch noch gestörtes Essverhalten im Sinne von, dass du halt einzelne Symptome von gestörtem Essverhalten hast, das aber noch nicht so subklinische Essstörung ist und schon gar keine Essstörung. Und deswegen, und das wurde halt auch immer sehr uneinheitlich definiert. Und auch bei Athleten ist es halt auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn du bei Athleten halt schaust, wenn die jetzt zum Beispiel, wenn du die fragst, ja, hättest du, was würde es in dir auslösen, wenn du jetzt plötzlich irgendwie 5 Kilo mehr auf der Waage hättest? Es kann sein, dass es nicht darum geht, dass sie irgendwie denken, scheiße, dann sehe ich es ganz schlimm aus und ich bin nichts mehr wert oder so. Sondern, oder sie denken, oh, wow, ich bin dann so fett, whatever. Es kann einfach sein, wenn sie 5 Kilo mehr haben, im Skispringen oder was auch immer, dass ihre Karriere zu Ende ist. Und deswegen muss das Ganze halt ein bisschen spezifisch anschauen, was man auch gemerkt hat. Es gibt halt auch noch keinen spezifischen Fragebogen für Athleten, was das Essverhalten quasi evaluiert, bei männlichen Elite-Athleten. Das ist jetzt in Arbeit. Es gibt jetzt bald dann wahrscheinlich auch noch Fragebögen, wo du das bei männlichen Elite-Athleten spezifisch untersuchen kannst. Und da hat den Faden verloren. genau. Und was man auch noch gemerkt hat, ist mir eingefallen, ist, dass bei allen Studien, wo du quasi mit Fragebögen und Interviews gearbeitet hast, dass da die Quote bei männlichen Athleten von Essstörungen und bestimmten Essverhalten viel höher war. Sprich, in Fragebögen geben sie oftmals weniger sagen wir, krankhaftes Verhalten oder problematisches Verhalten an, als wenn du sie dann interviewst.
Sehr, sehr interessant.
Wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil sie Angst haben, dass diese ihre Karriere gefährdet. Das ist auch klar, wenn du wahrscheinlich die Olympiateilnehmer fragst nach Substanzgebrauch, also sagen wir Doping, Drogen, whatever, wahrscheinlich wirst du in Frage auch jetzt nicht so eine ehrliche Antwort bekommen. Frage mich, ob du jetzt in diesem spezifischen Fall dann in den Interviews eine bessere Antwort bekommst. Ich bin nicht sicher, aber jedenfalls hat man gemerkt, dass es ziemlich sicher nötig ist, auch klinische Interviews zu führen, um das wirklich abwarten zu können. Eben auch, weil gewisse Fragen halt von Athleten anders beantwortet werden, aber aus anderen Gründen. Nicht aufgrund von irgendwelchen quasi Störungen des Körperbildes, des Körperbildschema-Störungen, sondern aufgrund dessen, dass halt vielleicht ein paar Kilo mehr wirklich die sportliche Leistung dermaßen gefährdet und die Karriere dann irgendwie vorbei ist, sagen wir mal. Also zusammenfassend muss diese verschiedenen Populationen auch verschieden beurteilen, sonst kommt so ein falsches Ergebnis schlussendlich.
Sehr, sehr interessant, ja. Hey, fand ich mega. Also hast du auf jeden Fall auch gut erklärt, eben auch da den so ein bisschen die Abgrenzung zwischen gestörtem Essverhalten und einer tatsächlichen Essstörung. Und was ich auch sehr, sehr interessant fand, was dann im Paper auch angegeben wurde, ist, dass ja hier gar nicht so viele Informationen zur tatsächlichen Behandlung gefunden habt, wie man das Ganze dann eben auch therapieren kann. Und ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, der für viele auch sehr, sehr relevant ist, weil ich glaube, dass in der Hinsicht viele so ein bisschen außerhalb ihres Scope of Practice irgendwo arbeiten. Klar, also der Bodybuilding-Sport ist natürlich auch einfach einer, der vielleicht auch eben so Charaktere, die halt eben auch gestörtes Essverhalten vielleicht haben oder hatten, vielleicht auch so ein bisschen mehr anzieht. Und ich bekomme da zum Beispiel auch öfter Fragen zu und muss mich da halt eben auch immer ganz klar aus der Verantwortung irgendwo ziehen, weil ich sag mal, ja, kaum jemand ist da wirklich zu befugt, das Ganze zu behandeln. Und ja, da muss man dann auch wirklich immer schauen, so was ist der eigene Aufgabenbereich, wofür ist man letztendlich qualifiziert. Klar, man will den Leuten natürlich weiterhelfen, aber da ja wirklich so gestörtes Essverhalten oder eine Essstörung, die dann auch jetzt nicht durch eine geringe Energieverfügbarkeit irgendwie hervorgerufen wird, das die halt auch meistens einfach psychologisch bedingt ist, das verstehen halt, glaube ich, auch viele nicht. Und da ist es halt einfach nicht damit getan, dass man dann sagt, okay, ess mal ein bisschen mehr oder schränk dich nicht so stark ein in der Lebensmittelauswahl, sondern die Leute, die brauchen halt einen Psychologen, ne? Das ist eigentlich so das Ding.
Wenn du, also für alle Schweizer jetzt, die vielleicht auch Deutsche, wenn ihr noch an der Grenze wohnt, je nachdem, es gibt auch das relativ junge Spezialisierung, sage ich mal, junges Gebiet der Medizin, die Sportpsychiatrie und Sportpsychotherapie, die sich unter anderem genau auch mit solchen Problematiken befasst, also Essstörungen bei Sportlern. Weil du halt eben bei Sportlern kannst du nicht einfach sagen, jetzt nimmst du einfach ein Kilo pro Dings zu, machst das, weil bei vielen wird es dann einfach dazu führen, dass die Karriere dann zu Ende ist. Da musst du ein bisschen differenzierter da vorgehen und auch vielleicht eben gewisse Dinge anschauen, wieso sie überhaupt zur Essstörung gekommen ist, hat das irgendwelche Gründe, die auch mit dem Sport zu tun haben, mit dem ganzen Sportdruck, also Leistungsdruck durch die Sportart. Da kann ich mit gutem Gewissen auch wirklich an die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich verweisen, die da eine auch eine sportpsychiatrische und Sportpsychotherapie Sprechstunde, Spezialsprechstunde anbieten. Also gerade wenn ihr jetzt Sportler seid auf einem gewissen Niveau, aber jetzt nicht unbedingt, ihr müsst nicht unbedingt auf professionellem Niveau sein, aber einfach für alle ernsthaften Sportler, sage ich mal, oder ambitionierten Sportler, die so eine Problematik haben, Sportpsychiatrie, Sportpsychotherapie wäre auf jeden Fall die richtige Adresse für euch. In Deutschland bin ich jetzt nicht gerade sicher, wenn ich da jetzt verweisen sollte. Vielleicht schreibt ihr einfach trotzdem mal auch, ich schicke dir noch den Link, dann kannst du dir noch reinnehmen. Trotzdem mal an diese Adresse, auch wenn ihr in Deutschland dann irgendwie jemanden braucht, vielleicht haben die die Spezialsprechstunde Sportpsychiatrie in Zürich dann auch vielleicht eine Adresse für euch. Also das wäre eigentlich genau der Ort, wo man hingehen muss, wenn man jetzt als Sportler solche Probleme hat. Weil eben, wie du sagst, zu einem reinen Psychologen, Psychiater, der hat vielleicht zu wenig Ahnung von der Sportmedizin und vom Sport. Ein Sportmediziner, Allgemeinmediziner hat zu wenig Ahnung vom psychiatrischen, psychologischen Problem. Ein Coach hat vielleicht zu wenig Ahnung vom medizinischen Teil und viel mehr vom sportlichen, coaching-mäßigen. Also es ist ein bisschen schwieriger, aber eigentlich genau die Sportpsychiatrie hat genau das Ziel, eigentlich psychiatrische Erkrankungen bei Sportlern zu behandeln. Also das ist eigentlich die Anlaufstelle schlussendlich. Und eben wie du sagst, es ist auch wirklich schwierig, dann muss ich im Einzelfall dann schauen, wieso hat diese Person gestörtes Essverhalten. Auch, was auch noch wichtig ist, weil jetzt zu fragen, hey, ich tracke, schon gestört. ich denke, es ist wichtig, dass man da nicht jetzt einfach sagt, hey, schau, wenn du deine Ernährung kontrollierst, gleich gestört. Weil wenn du halt Sport auf einem gewissen Niveau machst, kommst du nicht darum rum, deine Ernährung in gewissem Maß zumindest ein bisschen zu steuern und zu kontrollieren, weil sonst wirst du einfach nicht, du musst nicht unbedingt tracken auf jedes Gramm genau, aber du kannst auch intuitiv, nur schon dann hast du eine gewisse Kontrolle über deine Ernährung. Und diese ist einfach nötig, um im Sport auf einem gewissen Level dann auch wirklich competitive zu sein. Und schlussendlich würde ich jetzt so als grobe Faustregel mal da hier sagen, es kommt darauf an, ob du einen Leidensdruck hast. Sprich, hast du wirklich ein Problem, dass du, sagen wir, unkontrolliert Binges hast, wo du einfach wirklich so Heißhunger hast, dass du nicht mehr anders kannst, einfach Dinge in dich reinzustopfen, oder dass du immer wieder in den Spiegel schaust und denkst, scheiße, ich bin zu fett, obwohl alle anderen sagen, dass du irgendwie bei 10% bist und whatever. Also solche Dinge, hast du einen Leidensdruck dadurch, oder auch wenn du halt jegliche Restaurantbesuche, jegliche Einladungen von Familie, Freunde einfach ausschlägst, weil du es nicht aufs Gramm tracken kannst, Einschränkungen im Alltag etc. Oder verwendest du einfach stundenlang Gedanken an Ernährung den ganzen Tag und hast die ganze Zeit irgendwie die Gedanken, hey Scheiße, wenn ich jetzt so mache, könnte ich fett werden, was soll ich jetzt so machen? Auch wenn du einen Leidensdruck hast, das einen großen Teil des Alltags einnimmt, deine Gedanken einnimmt, deine Gefühlswelt einnimmt, wenn du eben soziale Beeinträchtigungen hast, dass du irgendwie nicht mehr Leute triffst deswegen, dass du nicht mehr rausgehst, etc., bla bla bla. Und eben, falls du die ganze Zeit irgendwie Hunger hast oder irgendwie sonstiges Leiden aufgrund deiner Ernährung hast, dann würde ich sagen, dass es sich lohnt, das Ganze mal auch von den Experten mal anschauen zu lassen. Also zum Beispiel eben von den Ärzten der Spezialsprechstunde und Sportpsychiatrie in Zürich zum Beispiel. Weil dann könnte es schon in Richtung behandlungsbedürftiges Essverhalten gehen. Also wenn du keinen Leidensdruck hast und keine Einschränkung in deinem Alltag hast, auch wenn das dann, ach, sagen wir, das würde trotzdem als krank definiert werden, weil wenn wir sagen, sobald du kontrollierst, gleich krank, wenn du keinen Leidensdruck hast und deine Gesundheit keinen Schaden davon nimmt und du keine Einschränkungen hast und komplett glücklich bist, wieso sollte man das überhaupt behandeln? Also, ja, schlussendlich kommt das auch wirklich auf diese Punkte dann zurück. Leidensdruck, soziale Einschränkungen, gesundheitliche Folgen etc. Also wenn du die hast, dann kannst du dir mal Gedanken darüber machen, dann würde ich das mal vielleicht abklären.
Top, Janis. Hey, hast du sehr, sehr gut gesagt. Ich glaube, das war sehr verständlich für alle Zuhörer und ich glaube, dass das auch nochmal so ein bisschen Aufklärung in dem Bereich liefert. Also ein sehr, sehr wichtiges Paper, wie ich finde. Und ich glaube, diese Episode hilft da auch eben nochmal, das Ganze nochmal so ein bisschen zu vertiefen und für alle auch irgendwo verständlich zu machen. Hey, sehr, sehr cool. Ich würde, gerne.
Noch ein letztes Schlusswort dazu zu diesem Thema. Ihr müsst euch auch nicht schämen, weil eben, wie gesagt, es sieht so aus, dass wahrscheinlich Elite-Athleten, also Athleten auf dem höchsten Niveau, sogar essgestörter sind als Amateursportler. Mhm. Und auch sehr viele Männer haben im Sportbereich, also quasi im Leistungssport, auch gestörtes Essverhalten und Essstörungen. Sogar häufiger wahrscheinlich als Frauen in der Normalbevölkerung. Also, wenn ihr etwas in der Richtung habt, ihr seid nicht die Einzigen und es ist auch nicht so, dass ihr euch dafür schämen müsst. Essstörungen etc. sind keine weiblichen Erkrankungen oder so. Nee.
Absolut, ey. Ich kann mich da auch nicht von freisprechen. Nach meiner ersten Wettkampfdiät, das war noch 2015, da hatte ich genau das gleiche Problem. Also da hatte ich auch Anzeichen von einem gestörten Essverhalten, circa ein halbes Jahr sogar noch danach. Ja. Und die Problematik war nicht, dass ich gegessen habe, sondern auch vielmehr, wie ich damit emotional eben auch umgegangen bin. Ich habe halt eben schon darunter gelitten, dass ich irgendwie sehr, sehr viel essen wollte. Ich hatte halt damals irgendwie auch noch das Ziel, die Form irgendwie noch so einigermaßen zu erhalten und bin dann halt auch sehr, sehr schnell in so einen Kreislauf reingekommen, dass ich halt an gewissen Tagen, wenn Essen vor mir stand, halt kein Maß gefunden habe. Ich musste halt essen, bis halt alles weg war. Und dann an den nächsten Tagen habe ich dann gedacht, okay, komm, heute wieder back on track, ne? Und jetzt gleich das Ganze wieder aus. Und dann ging es halt nach.
Cardio, ein paar Schritte mehr.
Ja, und dann ging es halt nach 2 Tagen wieder los. Und das hat sich dann wirklich über ein halbes Jahr gezogen. Aber grundsätzlich, wenn ihr jetzt auch neu in dem vielleicht jetzt nach eurer ersten Diät, vielleicht noch nach eurer ersten Wettkampfdiät da Anzeichen habt, dann steckt da jetzt nicht direkt den Kopf in den Sand. Das wird in der Regel auch über die Zeit immer so ein bisschen besser, ne? Wenn man halt beim Sport dabei bleibt. Ich kann halt sagen, so nach meiner Wettkampfdiät, dann 3 Jahre später, 2018, hatte ich kaum Anzeichen. Also da hatte ich dann mal ein Wochenende, wo ich in einer anderen Stadt war, da habe ich dann gut gegessen so und dann war es das eigentlich auch und ich glaube, dass es so im Laufe der Zeit eben auch immer besser wird und ja, dass man da dann eben auch besser mit zurechtkommt. Also ne, wie du gesagt hast, es ist jetzt nichts, wo man dann irgendwie Schuldgefühle oder Minderwertigkeitskomplexe irgendwie aufbauen sollte. Das ist halt eben auch ein Teil des Sports und wie ich ja auch eben schon vorweggenommen habe, ist es auch wahrscheinlich im Bodybuilding recht normal, dass man ja vor allem nach so einer harten Wettkampfdiät, nach so systematischem Verhungern nicht mehr so ganz rund tickt, wenn es halt eben um Essen geht. Es wird halt, also so eine Prep, ne, die verändert halt einfach dein Verhältnis zu Essen halt einfach grundlegend. Das ist halt unabwendbar so ein bisschen, ne?
Wichtig ist ja nur, wenn du halt eben nur so ein geschütztes Essverhalten entwickelst, weil du dann halt einen Reds hast, weil du zu wenig gegessen hast, vereinfacht gesagt, dann wird es über die Zeit wieder einpendeln. Ich würde mir halt erst Sorgen machen, wenn du wirklich Monate nach der Wettkampfzeit immer noch die gleichen Symptome hast.
Das ist
wenn du kurz vor dem Wettkampf dann langsam so geschütztes Essverhalten aufweist, vielleicht sogar mal einen Binge hast, hatte ich auch bei der letzten Wettkampf, vielleicht sogar zweimal, war für mich auch sehr psychisch belastend, eigentlich auch geschämt habe natürlich und ich habe es dann auch ausgeglichen am nächsten Tag, weniger gegessen, war auch nicht intelligent, weil wahrscheinlich kommt aus einem gewissen Grund auch zu solchen Binges, weil du halt zu wenig isst.
Mhm.
Vielleicht hättest du dann ein bisschen mehr essen sollen, bla bla. Aber ich sage mal so, solange es auch in einem gewissen Rahmen bleibt und auch wirklich nur kurzzeitig begrenzt ist, ihr müsst nicht gerade, wenn ihr das erste Anzeichen habt, nach einer Woche jetzt einen Termin vereinbaren, klar. Mhm. Aber wenn halt über eine längere Zeit und auch wenn quasi das ganze Wettkampf-Ding ein bisschen vorbei ist, immer noch habt oder auch in der Off-Season habt, dann würde ich mir vor allem auch Gedanken machen. Weil wie gesagt, eben ein bisschen gestörtes Essverhalten, ein bisschen Körperschema-Störung ist kurz vor dem Wettkampf, glaube ich, ziemlich halt normal. Sollte nicht sein in der perfekten Welt, aber ist halt nun mal bei vielen so. Ich denke, man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen, gerade auch wenn du eine Frau bist und halt viele Wettkämpfe machst jedes Jahr, dann können halt auch die Veränderungen, gerade auch beim Knochenstoffwechsel, dann auch irreversible Schäden verursachen. Mhm. Also Knochensubstanzverlust, der dann nicht mehr reversibel ist. Also gerade als Frau würde ich nochmal ein bisschen mehr aufpassen, dass wenn du deine Tage verlierst, dann würde ich mir schon Gedanken machen, weil das solltest du nicht so oft und nicht so lange machen, weil das wirkt dann ziemlich schnell negativ aus und hat dann auch irreversible Schäden. Aber abgesehen davon, eben, macht euch nicht gleich verrückt, nur weil ihr trackt, seid ihr jetzt nicht krank, aber wenn ihr einen Leidensdruck habt und wenn es halt euch Probleme bereitet über eine längere Zeit, dann schämt euch nicht, geht zum Spezialisten und dann bin ich sicher, dass bei den meisten das auch dann sich verbessern wird. Ja.
Super. Hey, schönes Schlusswort, Janis. Vielen Dank schon mal für deine Zeit. Wir haben noch ein paar Fragen gestellt bekommen, aber ich würde sagen, die heben uns vielleicht dann für einen anderen Tag auf. Sind ja jetzt schon über eine Stunde in, deswegen würde ich sagen, setzen wir jetzt hier den Cut und wenn du in Zukunft dann noch mal ein paar ein bisschen Zeit eben auch frei hast und dich vielleicht auch noch ein bisschen von der Prüfungsphase erholt hast, dann könnten wir die Fragen ja dann nochmal aufgreifen. Vielen Dank auf jeden Fall an jeden, der Fragen gestellt hat, aber ich glaube, ja, dass dieses Thema, was wir gerade behandelt haben, doch sehr, sehr relevant eben auch ist und das sich natürlich auch angeboten hat, weil du halt eben auch jetzt vor kurzem dein erstes Paper publiziert hast. Ich werde das natürlich unten in der Beschreibung, wie gesagt, verlinken. Ist da in Zukunft mehr geplant? Also willst du da jetzt vielleicht noch so ein bisschen tiefer eben auch in die Wissenschaft eintauchen, da vielleicht noch mehr Publikationen rausbringen?
Ja, da wird noch mehr folgen, ja. Also ich mache sowieso noch meine Doktorarbeit. Also beginne ich schon bald.
Crazy.
Das Thema, ich weiß nicht, ob ich es schon sagen darf, aber es geht auch, also es hat auch mit Leistungssport zu tun, mit tolle psychische Gesundheit, Leistungssportern. Ganz genau Details möchte ich da noch nicht dazu geben. Das wäre vielleicht nicht optimal, aber jedenfalls, ich bin lieber ein bisschen vorsichtiger, weißt du?
Klar, hey, alles
aber gut. Da wird sowieso noch nur schon von der Doktorarbeit was dazu kommen. Und ich denke auch, weil mich das Thema interessiert, dass ich auch in Zukunft hoffentlich da auch in der Forschung weiterhin ein bisschen tätig sein darf. Was auch noch kommt, es kommt auch bald noch ein Sachbuch, wo ich von ein, zwei Kapiteln Co-Autor bin, wo ich dann mitgeschrieben habe, dass ich dann auch noch sonst in Instagram oder so noch angeben werde, wo es einfach um Sport, es ist einfach ein Sportpsychiatrie-Buch, wo es um nicht nur geschütztes Essverhalten geht, sondern um alle möglichen Themen auch, unter anderem Kopfverletzungen, ADHS, Depression, Substanzmissbrauch, bla bla bla. Sehr interessant, auf jeden Fall, da kommt auch noch was, also da kommt schon noch auf jeden Fall ein paar Dinge.
Ich werde cool.
Wahrscheinlich auch auf Instagram mal so einen Linktree machen, wo ich dann mal die Dinge dann findet man das nicht so gut, ja. Aber eben das Paper, Open Access, könnt ihr euch anschauen, wenn es euch interessiert.
Perfekt. Hey, da sind wir sehr, sehr gespannt auch, ja, was natürlich auch dein weiteres Vorgehen als Athlet eben auch angeht. 2021 wird sicherlich ein spannendes Jahr. Und ja, vielen Dank schon mal für deine Zeit, Janis. Ganz kurz noch zum Ende jeder Episode packen wir immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Die heißt Hypertrophy Cast Playlist bei Spotify. Und hey, vielleicht hast du einen coolen Track für uns, den du in letzter Zeit irgendwie krass gefeiert hast.
Okay.
Vielleicht auch was du beim Lernen gehört hast, was dir so ein bisschen hilft, dich zu fokussieren vielleicht oder beim Training, was auch immer.
Irgendein Track.
Irgendein Track.
Okay, wait a second. Ich hoffe auf einen, den ich immer wieder gehört habe beim Lernen und im Training. Moment, Moment, ich hab's gleich, ich hab's gleich.
Kein Stress.
Ja, ich hab's. Boah, ich muss schon schauen, ob es jetzt der Interpret ist, der so heißt, das weiß ich nicht. Okay, Künstler und zeigen. Künstler heißt Frost.
Okay.
Frost.
Yes.
Und das Lied heißt Overtones. Overtones.
Okay, sehr cool. Bin gespannt. Ich nehme von QZI, Guten Tag heißt der Track. Ist halt re ein richtig asoziales Ding. Stehe halt so auf ja, deutschen Gangster-Rap, Mann. Damit bin ich aufgewachsen. Und
Spielt
ja,
halt
der.
auch rein, muss ich sagen, ja. Gerade Sommer habe ich in letzter Zeit ziemlich oft gehört, feiere ich ziemlich irgendwie.
Ja. Hör
Nicht
mal
deins,
rein.
aber meins ist es da jetzt schon, ja.
Sehr cool, das freut mich. Ja, meins auch, wie gesagt, so seit Kindheit, ne, damit mit Bushido, Sido und so angefangen, so, das hat sich halt auch dann weiter immer durchgezogen. Sehr, sehr geiler Track, der geht gut nach vorn. Wunderbar, hey, Leute, dann, ja, checkt den Jannis ab. Wie gesagt, alle Links unten in der Beschreibung zu Jannis Instagram, zu Jannis Paper und genau den Link, für die potenzielle Kontaktadresse. Lässt du mir dann auch
Genau.
noch zukommen, dann haben wir alles da. Sehr, sehr coole Episode, wirklich eine, ja, extrem wichtige auch, so wie ich finde. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.